Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat? Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Hallo und herzlich willkommen zu Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast, präsentiert von Paramount Plus, eurem Streamingdienst für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Ja, und heute reden wir über das Western-Mammut-Projekt Horizon. Und ich bin wie immer nicht alleine im Podcast-Studio. Neben mir sitzt die liebe Bea. Hallo Bea.
Hallo.
Und vor mir sitzt der liebe Christoph. Hallo Christoph.
Moin.
Genau, wir reden heute über Kevin Costners eigentlich auf 4 Teile ausgelegte Western-Saga Horizon. Und bevor wir da ein bisschen tiefer einsteigen, mal sehen, wie tief wir da so vordringen können bei einem Appetizer sozusagen, würde ich mich mal an der Handlung versuchen.
Ich drück dir die Daumen.
Ja, ich drück mir auch selbst die Daumen. Ich habe mir extra was aufgeschrieben und versuche mir das jetzt irgendwie hier zusammen zu stammeln. Also, wir schreiben das Jahr 1861 und den Siedlern wird ein Heilsort versprochen, der Horizon heißt. Es soll eine Stadt sein, die das Beste im Westen ist und verschiedene Tracks, verschiedene Siedlergruppen machen sich auf den Weg in das San Pedro Valley, wo diese Stadt liegt. Die Stadt gibt's aber noch gar nicht. Und die Versuche, diese Stadt zu errichten, wurden alle im Keim erstickt, denn es ist Apachengebiet. Und die Apachen haben bislang alles massakriert, was versucht hat, sich dort niederzulassen. Und das ist so ein bisschen die Ausgangslage. Und daraufhin lernen wir verschiedene Charaktere kennen, die alle innerhalb dieses historischen Kontext der Besiedlung des Mittleren Westens eine Rolle spielen. Es gibt US-Soldaten, es gibt einsame Reiter, zum Beispiel Kevin Costner ist einer der einsamen, der Loner, der im Film Hayes Allison heißt. Es gibt noch eine wichtige Figur, eine Prostituierte namens Marigold, die für Kevin Costners Figur noch von großer Bedeutung sein wird. Und es gibt noch verschiedene weitere Figuren. Es ist ein sehr großes Spektrum an Figuren, was ich hier jetzt nicht alles erklären kann, aber sie werden in Teil 2 dann bestimmt noch wichtiger. aber genau, es geht um die Besiedlung des Wilden Westen, oder nicht des Wilden Westen, des Mittleren Westen und multiperspektivisch aus verschiedenen Perspektiven erzählt und da steigen wir jetzt mal direkt ein.
Um zu verstehen, wie viele Menschen in diesem Cast vorkommen, muss man nur wissen, an zweiter Stelle im Abspann wird Giovanni Ribisi genannt, der im ersten Teil nur, der Film hört mit einer 10-minütigen Montage auf, die quasi eine Vorschau auf den nächsten Teil ist. Darin kommt Ribisi vor, vorher ist er nicht da. Also selbst da werden noch neue Leute in den Cast geschmissen.
Genau.
Das ist wirklich, ich glaube so 40 Rollen, die alle so, wo man am Anfang auch noch nicht weiß, welches davon jetzt die allerwichtigsten werden, sondern die sind alle am Anfang mehr oder weniger so gleichberechtigt.
Ja, und viele Rollen, die 10 Minuten auftreten und dann für die restlichen 170 Minuten manchmal gar nicht mehr auftreten, manchmal nochmal für 5 Minuten. Und
Kevin Costner selbst taucht ja erst sehr spät auf.
Genau, nach einer Stunde.
Nach einer Stunde, und ich würde sagen, die Screentime von Kevin Costner war eine halbe Stunde. Vielleicht. Könnte hinkommen.
In einem 3-Stunden-Film.
Ja, aber ich würde, glaube ich, als allererstes, ich weiß nicht, wie es euch geht, erstmal so ein bisschen um das Drumherum, um die Umstände dieses Filmes, das Zustandekommen, was dahinter steckt. Es ist ja doch schon was sehr Besonderes und ich weiß gar nicht, guckt jemand von euch Yellowstone?
Nee, noch nicht, obwohl ich jetzt tatsächlich ein bisschen
angefixt bin.
Ja, aber nicht wahrscheinlich aus den Gründen, warum man meinen würde.
Okay, welche Gründe, Yellowstone, bei dir?
Naja, also eher, weil ich mir gedacht habe, okay, vielleicht funktioniert das auf kleineren, in einer kleineren Dimension besser, was er sich da vorgenommen hat.
Aha, dann nimmst du schon mal ein bisschen was vorweg, ja, wie dir der Film so gefallen hat. Okay.
Sorry.
Ich gucke ja keine Fernsehserien.
Nee, oder nur Miniserien jedenfalls, ne?
Ja.
Wenn sie von großen Regisseuren
wenn
sind.
Wenn sich's vermeiden lässt, gar nichts, ja. Mm,
ja. Ja, ja, das ist so. Ich bin da ja.
Ich wollte gerade sagen, seid ihr beide noch,
ja,
im,
ja,
im,
ja,
selben,
ja,
Boot?
Ja, wir sind noch vom alten Schlag. Aber ja, Yellowstone, auch nie geguckt, obwohl ich großer Kevin Costner-Fan bin und eigentlich das Western-Thematik oder die Western-Thematik eigentlich genau was für mich ist. Genau, aber Staffel 5 Yellowstone ist, glaube ich, in zwei Teile aufgeteilt. Und der erste Teil ist bereits ausgestrahlt worden. Und da spielt Kevin Costner noch die Hauptrolle und hat dann mitten in der Season die Serie verlassen. Ich weiß, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich hundertprozentig Horizon-Gründe hat oder ob da nicht noch mehr im Hintergrund war. Ich weiß nicht, ob Christoph da ein bisschen mehr drin steckt.
Ja, man kann ja nur den Leuten glauben. Kevin Costner hat gesagt, es lag nicht daran.
Mhm.
Also die haben sich halt wegen irgendwelcher Drehbücher gestritten und wegen irgendwelcher, er hatte ja dann noch seine persönliche Scheidung.
Mhm.
Und da ging das auch darum, dass er nicht mehr so lange von zu Hause weg konnte. Also da kam, glaube ich, vieles zusammen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er das nur wegen Horizon gemacht hat.
Ja, aber so wurde es ja nach außen hingetragen. Also man hat es ja schon öfters so gedeutet. Aber ja, wie dem auch sei, Kevin Costner hat sich jetzt ein Herzensprojekt angenommen und mit Horizon die Geschichte der Besiedlung des Mittleren Westen erzählt, die ausgelegt auf 4 Teile sein sollen. Die ersten 2 Teile sind abgedreht. Der erste startet am, quasi jetzt, wenn ihr es hört, am Donnerstag, am 22. August. Und Teil 2 kommt am 7. November 2024 in die Kinos. Ja, und in den Vereinigten Staaten ist Horizon schon, ich weiß gar nicht, im Juni oder im Juli? Ich glaube, im Juni, ne? Im Juni geschaut, auf jeden Fall deutlich früher als in Deutschland und hat sich als katastrophaler Flop erwiesen. Die Kritiken waren sehr, sehr durchwachsen mit der Tendenz zu schlecht. Und das hat jetzt auch dazu geführt, dass Horizon nicht nur extrem früh im Streaming in Amerika erscheint, sondern auch, dass der Kinostart von Teil 2 gestrichen wurde. In Deutschland kommt er noch ins Kino.
Nee, der wurde nur verschoben.
Verschoben? Ah, okay.
Also die Idee war ja, also Kevin Costner arbeitet ja seit, oder spielt mit der Idee dieses Films seit 30 Jahren.
Mhm.
Er war schon zweimal ganz nah dran. Einmal hat er von Disney nicht genug Geld bekommen, haben die sich so über die letzten paar Millionen noch zu sehr gestritten. Genau, und jetzt hat er so, irgendwie kam 2019, 2020 alles zusammen. Also Scheidung, Corona, sein
Streik.
Sohn, Streik, alles.
Mhm.
Und irgendwann hat er gesagt, nee, wenn ich das in meinem Leben noch machen will, dann muss ich das jetzt einfach
angehen,
durchziehen, egal was kommt. Und deswegen hat er auch die ersten beiden Teile am Stück gedreht und bringt die so dicht ins Kino, weil er gesagt hat, irgendwie, ich will es noch selber erleben. Sein Sohn soll ja, spielt ja eine wichtige Rolle im Film, oder ist nicht eine der ganz großen, aber spielt im Film mit.
Mhm.
Und er wollte halt noch, dass er die Rolle spielen kann, bevor er dafür zu alt wird.
Mhm.
Weil das auch sein Sohn ist, den er damals extra Hayes genannt hat, so wie er jetzt selber in dem Film heißt. Ich glaube, das ist auch so ähnlich wie Horizon dann, der Name klingt. Und er hat seinen Sohn ja nur so genannt, oder er hat ihn so genannt, damit er nie vergisst, dass er diesen Film noch drehen muss.
Habe ich auch gelesen, jetzt, ja. Ach so, der wurde nur verschoben. Ich habe gedacht, die hätten den gestrichen.
Also der Plan in Amerika ist jetzt, dass die gesagt haben, okay, wenn wir jetzt sozusagen wie ursprünglich geplant 6 Wochen nach dem Kinostart den zweiten Teil ins Kino bringen, dann können ja realistisch, also das ist ja wirklich eine durchgängige Story. Das heißt, wir können ja eigentlich nicht mehr Zuschauer machen als mit dem ersten Teil, weil es werden nur Leute ins Kino gehen, die den ersten Teil gesehen haben.
Ja.
Und von denen dann wahrscheinlich auch ein paar eher nicht mehr.
Mhm.
So, das heißt, das sind nur weniger. Und jetzt ist der Plan, wir bringen den super schnell ins Streaming, hoffen, dass wenn wir einen Film, der so ein hohes Bekanntheitsgrad hat wie Horizon, alle reden drüber und so weiter, das sind ja dann doch Filme, das erleben wir ja immer wieder. Wie oft schreiben wir News mit vor 6 Wochen im Kino gefloppt und jetzt auf Netflix auf Platz 1?
Hat bei Madame Web funktioniert, ne?
Jo.
Zum Beispiel. Ja, aber ja, genau. Und wobei dann auch auf Netflix den alle scheiße fanden. Bei Horizon ist jetzt die Hoffnung sozusagen, dass dann alle aus Neugier bei Max reingucken, in Amerika im Streaming, wenn er dann da halt eh im Abo ist. Und dann sozusagen Bock kriegen, sich den zweiten dann nicht wieder zu warten, bis er ins Streaming kommt, sondern sich den zweiten dann im Kino anzusehen.
Naja. Du hast den in Cannes gesehen, Christoph.
Offiziell.
Offiziell.
Inoffiziell habe ich ihn vielleicht schon davor gesehen.
Ja, vielleicht, wer weiß. Magst du da kurz drauf eingehen, wie so die Stimmung war in Cannes? Also hast du da mit Leuten drüber gesprochen? Weil du hast ja eine sehr euphorische Kritik auch auf Filmstarts geschrieben.
4,5 Punkte. Ja, also ich kann das ehrlich zugeben. Ich war da sehr überrascht, was da in Cannes passiert ist. Mhm. Also erstmal das ganze Event und so war natürlich riesig. Also das Kevin Costner mit so einem Herzensprojekt. Und er hat nur die Frauen aus seinem Cast mitgebracht für den roten Teppich. Also das war irgendwie, das war schon da eins der größten Events. Mhm. Aber dann sind halt eine Stunde nach dem Film die ganzen Kritiken online gegangen. Mhm. wie man das kennt. Und ich war da auch überrascht. Ne? Es war so das Gegenteil von Joker.
Ja.
Wo ich mochte ja Joker nicht und war dann total überrascht, dass es Leute gibt, die den Scheiß was abgewinnen können. Mhm. Und bei Horizon war ich ja sozusagen der festen Überzeugung, dass das alle geil finden werden und war dann sehr überrascht, dass das nichts ist. Also in den meisten Fällen, ich habe ja oft nicht so die allgemeine Meinung, warum auch, aber in den meisten Fällen weiß man das ja. Da weiß ich, okay, ich hatte jetzt richtig Spaß an diesem Film und ich gehe davon aus, dass die meisten damit überhaupt nichts anfangen können. Ne? Kann man ja auch
so einschätzen. Ja, man hat dann so ein Gefühl dafür.
Genau, einfach, ne? Joker und Horizon sind jetzt die beiden Filme, wo ich, was die allgemeine Meinung angeht, wirklich völlig daneben lag. Mhm. Aber ist mir auch egal, Film ist mega, mega geil.
Ja, Film ist mega, mega geil. Was sagst du dazu, Bea? Möchtest du? Also wir können ja mal ein bisschen anfangen. Vielleicht grundsätzlich erstmal die Frage, was hältst du von Western?
Ich finde Western tatsächlich so an sich total toll. Also es ist nicht mein absolutes Lieblingsgenre, aber ich mag das total gern. Schon allein, weil es automatisch schon für sehr schöne Bilder sorgt. Jo. Und auch meistens immer schöne Heldengeschichten erzählt. Mhm. Und ich habe mich auch tatsächlich drüber gefreut, als ich mitbekommen habe, dass Kevin Costner das jetzt sein Herzensprojekt rausbringt, dass es so ein Western wird, weil wir sowas heutzutage im Kino kaum mehr sehen und ich bin immer für Abwechslung und einfach mal wieder sich was trauen, was anderes zu machen, was vielleicht auch kostspieliger ist als es könnte jetzt nicht jeder einfach ankommen und sagen, ich mache jetzt hier 4x3 Stunden Filme, die eigentlich aber nur ein gewisses Publikum anziehen.
Ja.
Aber ein Kevin Costner kann es natürlich machen.
Hat natürlich auch einen Großteil seines eigenen Vermögens mit eingebuttert.
Ja, genau. Aber ja, per se finde ich sowas sehr schön und ich hoffe dann eigentlich auch immer und bin den Sachen wohlgestimmt und wünsche mir, dass es funktioniert. Gerade wenn du merkst, okay, der sitzt da, ich glaube 1988 wollte er das erste Mal damit ankommen. Und dass es dann endlich funktioniert. Jetzt auch, was du gerade erzählt hast, die Story mit seinem Sohn, dass er ihn danach benannt hat. Ah ja, also finde ich alles wirklich schön. Und
auf dem Papier.
Genau. Aber ich muss so sagen, was am Ende dabei rauskam, hat mir überhaupt nicht gefallen. Also wirklich von Anfang bis Ende fand ich diesen Film ganz furchtbar. Mhm. Also nee, doch, wirklich. Ich möchte eigentlich nicht so gemein sein, aber ich fand ihn wirklich ganz schlimm. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie weit ich da schon in die Tiefe
fang
gehen soll.
Rein, fang rein. Also du kannst gerne anfangen mit deinem größten Kritikpunkt. Ich kann natürlich auch was in den Raum werfen.
Ja.
Ich weiß, als wir aus der Pressevorstellung rausgekommen sind, war bei dir so ein Satz, oder hast du mir den heute gesagt? Das war kein Film, das war eine Show. Hast du das heute gesagt? Eine Fernsehserie?
Ja, es war eine Serie. Und ich glaube auch, es hätte als Serie ganz gut funktioniert. Oder eben Ende der 80er, Anfang 90er als Film, aber halt heute nicht mehr. Und nicht, weil es eben, weil es nicht Geschichten sind, die man heute so erzählt, sondern weil das einfach, das funktioniert für mich von Anfang an nicht. Also du hast, man wird da reingeworfen in eine Story und soll sich für Figuren interessieren, für die man aber sich nicht mal ansatzweise die irgendwie kennenlernt. Ich dachte mir am Anfang, ah, okay, die wollen nicht, dass ich mich für diese Siedler da interessiere, damit es mir nichts ausmacht, wenn die dann nach und nach abgeschlachtet werden von den Apachen. Mhm. Sollen die Apachen die Helden sein? Ich verstehe, okay, jetzt ergibt das alles Sinn, aber das will der Film mir eigentlich auch nicht sagen. Und dann ist da so viel Pathos und so viel Emotion, was halt wiederum meiner Meinung nach nicht funktioniert, weil ich mich für niemanden da interessiere. Es ist gut, dass du gerade eben gesagt hast, dass er Hayes heißt. Ich hätte mich nicht mehr daran erinnert. Da sind so viele Sachen, die, keine Ahnung, es wirkt alles zusammengewürfelt. Dann bist du mal kurz in der Story, dann bist du in der, aber nichts ist irgendwie zusammen. Und dann dieses furchtbar groteske Ende, dass man da sitzt und erstmal nur denkt, ich wusste das vorher nicht, dass wir diesen Trailer bekommen, was sich auch wieder anfühlt wie eine Serie. Ist wirklich, und so war ja auch immer klassische Fernsehserien,
und
dass du am Ende,
Woche
genau,
bei Horizon.
Genau, damit man dranbleibt. Aber auch das ist so sinnfrei, weil gefühlt sie dann den kompletten zweiten Teil innerhalb von 10 Minuten zusammenschneiden und 3 Stunden von dem Film zusammengeschnitten. Du hast gerade eben schon gesagt, dass Giovanni Ribisi da irgendwann auftaucht und das aber auch in so einem Bödüm-Moment. Aber es ist kein Bödüm für die Zuschauer, weil keine Ahnung, wer das ist. Keine Ahnung, was er für eine Bedeutung für den Film hat. Und dann sind auch die anderen Charaktere, die man vorher schon in Anführungszeichen kennengelernt hat, starren dann auch immer ganz bedeutungsschwanger in die Kamera. Aber ich dachte mir auch nur, was wollt ihr von mir? Ich weiß nicht, was eure Ambitionen sind, was ihr wollt. Ich fand es wirklich, und das hat mich dann traurig gemacht und auch ein bisschen wütend. Aber, also nicht super wütend, aber es war halt, ich dachte mir, oh Leute, ich setze mich schon hier hin und freue mich auf einen 3-Stunden-Western-Film, von dem man schon vorab gehört hat, dass da vielleicht auch einige Probleme gab und so, was ja nicht immer die besten Bedingungen sind für einen Film. Und dann gehe ich da raus und denke mir nur, was habe ich mir jetzt da angeguckt? Und das fand ich auch wirklich krass, ich finde, der sah nicht gut aus. Wie kannst du so eine wunderschöne Landschaft haben und die dann so hässlich inszenieren?
Also das kriege ich bei vielen nicht mit, aber ja. Das Problem haben wir mehrere. Ich habe auf alle geschimpft, die immer mit diesem Serienargument ankamen, bis ich mir vorhin in der Vorbereitung nochmal meine Kritik durchgelesen habe und ich sage, der Film sei wie die erste Staffel Game of Thrones. Also dementsprechend muss ich bin da auch in die Falle getappt. Ich bin der Meinung aber, dass das eigentlich Quatsch ist, weil es gibt in dem Film quasi keine Payoffs. Das heißt, also wenn du das irgendwie als serielles Erzählen machen würdest, würde das so auch nicht funktionieren. Also als Fernsehserie würde der Film nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Und es ist halt wirklich wie der erste Akt eines Films. Also ich glaube, man muss das wirklich so sehen, dass das ein 12-Stunden-Film ist und wir jetzt gerade mal den ersten Akt gesehen haben. Weil man wirklich diese 40 Figuren vorgestellt bekommt, knapp. Und normalerweise würde man ja in der Serie machen, sozusagen, wenn ich schon Figuren in der ersten Folge vorstelle, dann führe ich die alle irgendwie so zu einem Höhepunkt und dann mache ich Cut und dann kommt der nächste Teil. Mhm. Und das gibt's hier nicht. Also viele hängen einfach rum und hängen auch am Ende noch rum.
Aber was hat dich da jetzt so besonders angesprochen?
Naja, also das, was du sagst mit dir, dich hat keine Figur interessiert. Mich hat so ziemlich jede Figur interessiert.
Ja?
Ja, also ich fand, natürlich arbeitet er schon so mit ikonischen Figurentypen, dass man sozusagen jetzt die genaue Beschreibung auch nicht braucht. Mhm. Aber die kleinen Momente fand ich halt so fantastisch erzählt, dass ich da halt sozusagen über so ganze Welten aufgetan haben. Also alleine nur zwischen der prostituierten Marigold, wie die mit dem Verkäufer in dem Laden da einfach 3-4 Sätze wechselt und du kannst dir genau vorstellen, wie die letzten 3 Jahre deren Interaktion miteinander ausgesehen haben. Ich fand das halt, fand ich super. Und das war halt bei vielen. Also ich fand, mich haben die Geschichten alle interessiert. Ich finde diese Grundidee mit dem Horizon, also der Horizont ist ja auch etwas an der Entferne und wenn du dann in die Nähe gehst, dann verschiebt er sich immer weiter weg und genauso wie dieser Wunschort hier, der eigentlich nicht zu erreichen ist und alle glauben, das sei schon diese große Stadt, die da existiert und in Wirklichkeit hat sich da einfach nur jemand einen Streich mit Flugblättern erlaubt und dann eine Stadt beworben, die es nicht gibt. Wahrscheinlich ist das Giovanni Ribisi, das wirkt zumindest in der Vorschau auf Teil 2 so, aber noch wissen wir es nicht und warum er das gemacht hat, wissen wir auch nicht. Und ich, wie gesagt, ich war einfach so, ich habe den Payoff auch nicht bekommen, aber bei mir war es halt so, ich habe mir das angeguckt und ich habe irgendwann auf die Uhr geguckt, ganz begeistert in der Erwartung, dass jetzt demnächst mal für jede Figur noch so ein letzter Moment kommt, wo dann der Cliffhanger gemacht wird. Mhm. Dann habe ich festgestellt, der Film dauert noch 10 Minuten. In Wirklichkeit hat er nur noch 2 Minuten gedauert, weil dann die 10 Minuten Vorschau auf den nächsten Teil kam. Und dann war halt das Ende. Und ich saß nur da und hab dem Pressebetreuer gesagt, ich würde jetzt gerne direkt Teil 2 sehen. Und wenn ihr den irgendwann kriegt, dann zeigt mir den sofort. Ich war da ganz hippelig. Also das und das mit dem Aussehen, ich meine, gut, Ästhetik ist am Ende so, wie man denkt. Also ich finde, dass von heutigen Regisseuren, niemand kann reitende Menschen so gut inszenieren wie Kevin Costner. Und Kevin Costner kann so ästhetisch reiten wie sonst niemand in Hollywood. Und wenn man das zusammenpackt, also das ist quasi ein laufender Tom Cruise, aber mal 10 für mich. Dementsprechend, da bin ich schon happy. Und wie gesagt, also das dieses Genre an sich überhaupt noch mal so in der Größenordnung anzupacken. Ich glaube, seit Open Range von Kevin Costner, also er war so 2
2003?
Drei. Mhm. Haben wir seitdem wirklich klassischen Western im Kino gesehen? Das ist doch alles dieses so ein bisschen zumindest Neo angestrichen. Also das Remake von 9-10 to Yuma und so. Das sind ja alle Sachen, die da doch modernistische Einschübe haben. Ja. Und das hat der hier halt gar nicht.
Mhm.
Das finde ich auch wirklich sehr beeindruckend. Deswegen wollte ich ihn eigentlich auch mögen. Aber ich habe mir halt wirklich nur gedacht, das würde besser funktionieren, wenn es wie gesagt eine Serie wäre und man könnte sich pro Folge mit einer Person oder einem Handlungsstrang widmen.
Meinst du denn, dass der zweite Teil den ersten für dich aufwerten könnte? Das heißt, wenn du dir jetzt Teil 2 anguckst und du verstehst, worauf das alles hingearbeitet hat, Figuren werden vertieft, es kommen Konflikte und wenn du dir das dann nochmal beides zusammen anguckst, könntest du dir vorstellen, dass Teil 1 noch in der Nachbetrachtung besser werden könnte?
Also das würde implizieren, dass ich mir nochmal Teil 1 angucken müsste.
Ja, ich hoffe es doch.
Ich weiß nicht. Also klar, mein Problem ist vor allem, dass vieles für mich keinen Sinn ergibt und ich ganz viele Fragen habe und wenn es die beantwortet, ist natürlich schön. Aber nichtsdestotrotz, nee.
Ich glaube, also für mich haben die Figurenplots, also man weiß ja, bei den meisten kann man sich ja vorstellen, wo das ungefähr hingeht.
Mhm.
Am Schluss, wenn man so auf die Castliste guckt, dann findet man zum Beispiel auch raus, dass gewisse Figuren, die im Film sich noch nie begegnet sind, miteinander verwandt
haben.
Denselben Nachnamen haben und in Wirklichkeit wohl irgendwann rauskommt, dass die miteinander verwandt sind.
Mhm. Das habe ich nämlich auch während des Films gedacht, hatten wir nicht schon Kittredge? War nicht das hier? Also ich habe auch wirklich aufgepasst, ich war auch wirklich dabei. Mhm. Und trotzdem war so ein...
Genau, weil man muss zugeben, selbst nach 3 Stunden hat man noch nicht so ein wirkliches Gefühl für diesen nicht vorhandenen Stadtort schon.
Mhm.
Aber man weiß zum Beispiel auch nicht die verschiedenen Gruppen, wie weit die jetzt noch weg sind. Ob die da jetzt quasi schon um die Ecke sind, ob die alle nur ein paar Kilometer voneinander entfernt sind oder hunderte Kilometer.
Mhm.
Das weiß man selbst am Schluss nicht. Und wann die zusammentreffen, ob das erst am Ende vom 4. Teil passiert oder jetzt direkt am Anfang des 2. Teils, das ist alles schwer einzuschätzen. Und jetzt habe ich vergessen, womit ich angefangen habe.
Aber ist das schon mal ein guter Punkt. Ich sage auch noch mal kurz, wie ich das alles so fand.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Ja. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Ja.
Also mir hat der allein schon deswegen sehr, sehr gut gefallen. Also A, weil ich halt ein riesiger Western-Fan bin, auch von den klassischen Western, von den klassischen amerikanischen Western, die sowohl in den Bildern schwelgen als auch im Pathos schwelgen oder in den Sentimentalitäten. Und deswegen fand ich das alles sehr stimmungsvoll, weil es für mich ja, es ist ja auch eine große Hommage an dieses Genre.
Mhm.
Und ich war nach 10 Minuten drin. Also ich habe mich darauf gefreut, dass Kevin Costner in diesem ersten Teil, der wirklich wie eine Pilotfolge einfach ist, eine überlange Pilotfolge. Und trotzdem lernt man relativ wenig über die Figuren, aber man weiß, was das für Figuren sind, wenn man den Western kennt. Das sind ja alles sehr klare Archetypen. Und ich hatte daran irgendwie Spaß. Ich konnte mich da so reinfallen lassen, weil das auch wieder so eine Rückbesinnung auf so ganz klassisches Erzählkino ist, wo du das Gefühl hast, jemand blättert die Seiten um.
Mhm.
Und dann werden vielleicht auch mal 10 Seiten umgeblättert auf einmal. Den Rest, den lernt er später kennen. Mir hat das grandios gefallen. Also ich fand auch der Film, der Punkt mit den Bildern, das stimmt. Die sind teilweise ein bisschen flach. Trotzdem sind die sehr eindrucksvoll und auch sehr majestätisch.
Aber das ist halt die Natur.
Genau, aber die musste auch erstmal so in Szene setzen.
Also
einfach die Kamera draufhalten.
Ja, aber ich glaube, da ist schon viel einfach von der Natur gegeben. Ich glaube, du kannst dich auch irgendwo in den mittleren Westen stellen mit einer Kartoffel und da einmal drumherum filmen und am Ende sagt
aber
man,
das macht die Bilder ja nicht weniger majestätisch.
Ja, das stimmt. Aber dann denke ich mir, wenn du schon so eine wundervolle, fantastische Vorlage hast und du siehst ja auch, das ist nicht im Studio gefilmt, die sind wirklich dort. Und dann sieht es am Ende so aus. Dann denke ich mir doch erst recht, das hätte man doch auch besser machen können.
Wuchtiger meinst du?
Ja.
Also ich weiß ja nicht, aber der Film hat ja nur sehr wenig Action. Aber die erste Action-Szene, die er hat, fand ich, ist die beste, die ich dieses Jahr im Kino gesehen habe.
Auf die wollte ich jetzt dann auch also zu sprechen kommen. Ist der Apachenangriff?
Das ist der erste Apachenangriff. Und dann gibt es erstmal das Gemetzel im Dorf. Da ist gerade so eine Disco oder so ein Fiedelfest. Und das ist schon gut, erstaunlich brutal. Schockiert einen da so ein bisschen in dem Moment. Und dann der spannende Teil ist aber sozusagen so eine Familie und ein paar Befreundete können sich dann noch in so einem Bauernhaus verschanzen und werden dann von außen angegriffen.
Ist das sein Sohn?
Ja.
Ah, okay.
Also Kevin Costners Sohn spielt da den Sohn der Familie. Mhm. Und das ist dann so fast so ein bisschen wie Assault-Anschlag bei Nacht oder so von Carpenter und wahnsinnig intensiv. Geht dann auch noch in so einen unterirdischen Rettungstunnel, der dann verschüttet geht und die Leute sich nur mit so Strohhalm da irgendwie, nee, das ist ein Gewehrlauf, den sie dann durch die Decke schieben, um den noch wie so ein Strohhalm da irgendwie Luft zu bekommen und so. Und die 20 Minuten haben mich total weggeblasen.
Ich fand auch, also selbst wenn man jetzt vielleicht mit den Bildern so ein bisschen unterwältigt gewesen ist, inszenatorisch wuchtige Momente hat er ja. Also dieses ganze Belagerungsszenario, das knallt ja. Das hast du auch so gesehen, oder? Das
absolut, hat dir auch also gefallen. Der hatte mich immer mal wieder.
Ja.
Aber in 3 Stunden halt nicht so viel, wie er einen haben könnte innerhalb von 3 Stunden.
Ja, weil er die Höhepunkte des Westerns hier noch unterläuft immer wieder. Also es verdichtet sich ja nicht.
Also ich meine damit gar nicht, oh, da sind zu wenig Action-Momente oder so. Darum geht's mir gar nicht in dem Film. Es ist halt einfach alles irgendwie durcheinander. Es hat halt leider echt nicht funktioniert. Auch wenn die Szene, von der du gerade gesprochen hast, da war ich auch wirklich drin. Aber das ist halt auch wieder, dann ist man da drin und ist emotional dabei. Und dann geht's weiter zu den Nächsten. Und da sieht man ja dann ganz lange erstmal wieder nichts. Und dann ist auch immer so irgendwie so ein Seitenwechsel, habe ich das Gefühl. Und es ist alles, weiß ich nicht, nee. Es hat mich leider wirklich nicht angesprochen.
Da muss man zugeben, also die einzelnen Episoden hätte auch auswürfeln können. Das muss man zugeben. Also das ist jetzt nicht so, dass da die Dramaturgie durchgängig ist. Aber das ist halt so am Anfang, wenn man die Figuren erstmal vorstellt. Und also wie gesagt, mich hat das alles so fasziniert, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass die Zeit vergeht. Dementsprechend hat mich immer bei der Stange gehalten. Ich war einfach komplett drin.
Ja, also ich muss auch sagen, ich habe einmal zwischendurch auf die Uhr geguckt, weil ich wissen wollte, wann ich...
Wie viel dann, hast du noch von
genau, weil
Spaß?
Genau, weil ich danach raus musste. Und da waren auch schon 2,5 Stunden um. Und ich dachte mir, oh, okay, krass. Und trotzdem, diese Kritikpunkte, die du äußerst, die stimmen ja auch. Also du hast ja wirklich ein gigantisches Figurenarsenal und was sehr willkürlich zusammengeworfen wird, um Punkte festzumachen. Also wirklich, du blickst ja in so einen Track rein, angeführt von
Will Patton.
Von Will Patton? Ne, von Luke Wilson, oder?
Ja, Luke Wilson.
Stimmt.
Ja, ja. Den Luke Wilson-Track hast du ja.
Der auch was nach der Hälfte oder so, glaube ich.
Oh, wenn das mal reicht.
Ja, oder wenn 2 Stunden.
Wenn das mal.
Denkst du, Luke Wilson ist da auch mit dabei.
Ja, und da wird ja dann auch wieder eine sehr interessante Dynamik eröffnet mit diesem leicht versnobten Ehepaar, mit dem er so seine Probleme hat. Weil es geht ja dann offenbar erstmal gar nicht so darum, über diese beschwerliche Reise, die sie da antreten. Es ist ja dann auf einmal in diesem Mikrokosmos. Mhm. Wie ordne ich mich da ein? Es sind kleine Geschichten, die der Film erzählt. Das sind Beobachtungen, an denen man da Freude finden muss. An denen man Freude finden kann. Und das ist ja... um sich da irgendwie was rauszuziehen. Weil sonst kannst du auch sagen, okay, nach 2 Stunden kommt offenbar jetzt nochmal eine mega wichtige Figur, aber gut, die ist jetzt nur eine Stunde da und die hat dann auch nur eine Screentime von 10 Minuten, Viertelstunde. Mhm. Und dann gehen wir hier hin. Wir kriegen ja auch noch so eine Gangsterbande, die Sykes heißen die, glaube ich.
Da so eine Gangsterfamilie, ne?
Genau, so eine Gangsterfamilie, mit der der Film eröffnet, warum die Gangster unterwegs sind. Und Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass das alles willkürlich wirkt und alles ein bisschen durcheinander gewürfelt, aber man muss sich so ein bisschen, finde ich, auf diesen Sog einlassen, auf dieses Gefühl von dieser Welt und auf dieses Gefühl der Charaktere, die ja alle eine wichtige Rolle spielen, die ja alle auch verschiedene Standpunkte haben, auch wenn das jetzt noch nicht so wirklich ausformuliert ist. Wir haben da ja auch viele, wir haben ja nicht nur so einen klassischen Konflikt zwischen Siedlern und den Apachen. Wir haben ja auch die Konflikte innerhalb der Siedlerstrukturen. Wir haben
auch innerhalb der Apachen. Also
auch innerhalb der Apachen. Das wird ja wahrscheinlich im zweiten Teil noch ein bisschen ausgebaut. Das ist ganz interessant, weil eigentlich sind die Kritikpunkte so offensichtlich. Man kann diesem Film alles vorwerfen, das ist so klar. Aber trotzdem hat das einfach eine faszinierende Sogwirkung, auch weil es so eine Ausnahmeerscheinung im heutigen Kino ist, dass da jemand sagt, so, ich erzähle jetzt eine Geschichte, die, boah, ich weiß gar nicht, wie groß das Interesse noch daran ist, so ein fast schon elegisches Porträt von der Besiedlung des Mittleren Westen anzulegen. Also, weiß ich nicht, ob das schon ein sehr spezifisches Interesse ist, was da abgedeckt wird, aber es ist sein Interesse und dafür brennt er und ich finde, das merkt man einfach.
Das ist ja auch so ein bisschen, also es ist ja wirklich seins jetzt.
Ja.
Da hast du vorhin gesagt, also es macht total Sinn, im Podcast auf Leute zu zeigen und dann du zu sagen. Wie Bea vorhin gesagt hat, mit dem, dass die Produktion Probleme gehabt hätte, das glaube ich nicht. Ich glaube, also nachdem sie erstmal das Geld zusammen hatten, ist, glaube ich, alles genau so gelaufen, wie Kevin Costner das wollte. Und er musste sich auch nicht mehr reinreden lassen. Also das ist jetzt, glaube ich, zu 100% das, was er machen wollte, genau so gemacht. Mit dem Budget, das er haben wollte. Mhm. Oder notfalls hat er dann halt den Rest seiner Haus da verkauft und dann das selber dazu geschossen.
Ja.
Und das ist halt ein kompromissloser Film. Klar, wenn das ein Studiofilm geworden wäre, wo Disney das Geld gegeben hätte, dann wäre der halt ganz anders geworden. Vielleicht hätte er dann sogar bessere Kritiken bekommen, aber ich hätte ihn deutlich weniger spannend gefunden. Dann wäre das halt alles abgerundet gewesen. Und ich glaube dem das halt, dass das so seine sozusagen ungeschminkte Vision ist. Und die ist halt total wahnsinnig in dieser Größenordnung.
Ja.
Aber ich bin ja bei sowas gerne dabei. Ne? Also ich habe da auch den Francis Ford Coppola schon gesehen, Megalopolis. Das ist genau fast noch wahnsinniger. Also dementsprechend, das ist dann dasselbe für Science Fiction. Aber den werden noch weniger Leute mögen.
Mhm. Weil er noch weniger zugänglich ist?
Ja, das ist ja wirklich Experimentalkino. Also 100 Millionen teures Experimentalkino. Das hier ist ja klassischer Western. Hier ist nur die Erzählung franzt halt total aus.
Ja.
Ne? Und das liebe ich. Obwohl ich ja normalerweise auf so die engsten, also ich stehe halt total auf die Reduktion. Also mein Lieblings-Western-Regisseur ist Bud Bötticher, der immer diese 70-Minuten-Western gemacht hat, wo alles auf dem Punkt ist. Die damals auch gar nicht so beliebt waren, aber dann später, so 50 Jahre später von der Filmkritik, als alle durch die Bank Meisterwerke entdeckt wurden und das auch vollkommen zu Recht.
Mhm.
Aber bei Kevin Costner ist es genau andersrum. Also seine anderen Sachen waren ja auch schon, also der mit dem Wolf tanzt, war da sein Debüt, ne? Als Regisseur.
Sein Regiedebüt,
ja. Ich meine, das ist ja totaler Wahnsinn, so einen Film als Debüt vorzulegen.
Ja, und auch da sind ja auch die Umstände auch heftig gewesen. Da hat er ja auch schon
auch eigenes Geld.
Ja,
Open Range hat er auch eigenes Geld reingesteckt. Jetzt hat er, und beides waren Hits. Also der mit dem Wolf tanzt sowieso jenseits von Gut und Böse, aber Open Range hat auch richtig Asche gemacht.
Ja, man muss vielleicht auch, um so Horizon zu verstehen, muss man so auch so ein bisschen den Werdegang von Harrison Ford.
Ja,
muss man
ja.
sich ein bisschen mit Harrison
auch
Ford
auch ein bisschen Mark Hamill
muss man sich mit Kevin Costner auch so ein bisschen beschäftigen, also was seine Regiearbeiten angeht, auch dieser Wille zur völligen Überambition. Überambition ist ein scheiß Wort, aber also es
passt schon in den Fall.
Genau, es ist einfach so, weil man muss ja auch sagen, sowas wie The Postman, was ja damals auch so ein riesiges, gigantisches, ambitioniertes Projekt war, auch wieder uramerikanisch, wo man sich eigentlich gedacht hätte, wobei das schon so abgefahren ist, da über die Postmänner, die Rückkehr zum starken Amerika zu erzählen, aber war auch ein riesiger Flop. Und dann gab es ja noch die Geschichte mit...
Habe ich gerade vor ein paar Monaten erst wieder 35 Meter im Kino gesehen. Und
er lief im Hacke-Schöfe-Kino, ne?
Genau. Viel, 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 viel besser als sein Ruf.
Ich hab ihn zu Hause auch nachgeholt. Er ist besser als sein Ruf. Ob er viel, viel, viel besser ist, weiß ich nicht. Aber er ist besser als sein Ruf. Das sind faszinierende Filme. Einfach. Das Gleiche gilt ja auch für Waterworld, wo er dann, nachdem Kevin Reynolds raus war, ja auch viel selber gemacht hat. Und auch katastrophale Produktionsgeschichte, katastrophales Minusgeschäft, wobei ich gar nicht weiß.
Das ist, glaube ich, ein Gerücht bei Waterworld.
Ob es extrem katastrophal war. Aber ich glaube, es war schon ein Minusgeschäft. Einfach dadurch, weil die Kosten ja so unfassbar in die Höhe geschnellt sind, dadurch, dass die ganzen.
Ich glaube, das auch nicht. Also Waterworld war damals einer der erfolgreichsten Filme des Jahres und das hat sich seitdem so ein bisschen verselbstständigt, diese Erzählung.
Müsste man mal nachgucken.
Ich habe den ja auch vor ein paar Wochen gesehen. Der Film hat Plus gemacht. Er war bloß nicht der Hit, den man sich erhofft hat.
Okay, okay. Ja. Dann ist es ein Gerücht. Kosten? Aber bei den Kosten, ja, und die zerstörten Sets immer wieder. Aber ja, okay, wenn Christoph das sagt, dann wird es so sein.
Boxoffice kann sich auf mich verlassen in der Regel.
Ja. Ja, aber trotzdem. Also das Faszinierende an Kevin Costner ist ja schon, dass er keine halben Sachen macht.
Absolut. Ich finde es auch total schön, dass er sich, also ich möchte auch niemandem da draußen das ausreden, diesen Film zu sehen.
Ja.
Erst recht, wenn man auf Western steht und auch wenn man einfach neugierig ist. Oder wenn man da jemand von den Leuten ist, die gerne mal sagen, es ist immer wieder dasselbe im Kino, weil das ist auf jeden Fall nicht dasselbe. Und das wird man in nächster Zeit, also abgesehen dann, wenn Teil 2 kommt, auch so nicht nochmal sehen.
Wobei... da kann Christoph jetzt wieder aushelfen, der Viggo Mortensen Western, was ist das? Der startet ja auch, glaube ich, im August. Ich weiß gar nicht, ob die Zeit
ist. Ja, aber das ist starten. Ja ein ganz kleiner Film.
Aber auch klassischer Western, oder nicht?
Aber ich meine, in so einer Dimension jetzt. Ne?
Nein, also das wollte ich jetzt gar nicht vergleichen, aber ich meine nur so Western.
Also das ist, also der Viggo Mortensen, also ich mochte den auch nicht. Aber
Dead
davon,
Don't.
Dead Don't Hurt.
Oder Die? Nee, Dead Don't
Hurt, ich glaube.
Irgendwie so.
aber das ist so... etwas trocken ambitioniertes Arthouse-Kino im Wilden Westen.
Okay.
Während der klassische Western ist ja populistisches Mainstream-Kino mit großen Pathos und so. Also das ist schon nochmal was anderes. Weil wir hatten in den letzten Jahren schon diese ganzen Neokram-Sachen, wenn es mal in die Mainstream-Richtung ging. Und Arthouse-Western gibt es ja immer mal wieder.
Hatten wir dieses Jahr ja auch schon einen sehr interessanten, wie ich fand, mit Mads Mikkelsen, dessen Name
Kingsland.
Kingsland, sehr gut, ja.
Oder der Kartoffelfilm.
Ja, genau, der dänische Kartoffelwestern.
Ja. Fantastisch. Den mochte ich total gerne.
Den mochte ich auch total gerne.
Siehst du, ich mochte den nicht, Björn mochte den auch nicht.
ja.
Das ist auf der anderen Seite.
Ja. Ja, ich weiß gar nicht, haben wir noch irgendwie einen Punkt, den wir hier ansprechen sollen? Ansonsten.
Du moderierst
ja. Ja, ich habe meine Punkte hier abgearbeitet. Ich glaube, es wurde relativ deutlich, dass, man Probleme mit dem Film haben kann, er aber trotzdem einen Blick wert ist, weil er faszinierend ist, weil das ein Film ist, den man in dieser Form heutzutage nicht mehr so zu sehen bekommt oder dann das Projekt ist einfach.
Das Wichtige ist einfach, ja mal, ihr braucht den Film nicht gucken. Hauptsache ihr geht ins Kino und kauft euch eine Karte, dann könnt ihr von mir aus nach Hause gehen. Weil das Wichtige ist, ich will Teil 4 sehen. So, dafür müssen noch ein paar Euro zusammenkommen. Also, da könnt ihr mir alle Gefallen tun und einfach mal eine Eintrittskarte kaufen.
Also weil drei rein.
Ja, genau, weil 3 wird ja schon gedreht.
Ja.
Also wenn das ein Studio dahinter wäre, ne, dann hätte das ist jetzt wieder dieses, dass Kevin Costner das einfach durchzieht. Dann wäre ja 3 schon gecancelt worden, nach den Einspielerzählen. 2 war ja schon fertig, 3 haben sie jetzt gerade angefangen zu drehen, der wäre schon längst gecancelt worden, wenn das ein normaler Film wäre.
Okay.
Aber in Amerika bringt ihn ja nur Warner Brothers für Kevin Costner raus. Also die haben den nicht selbst gemacht, die haben einfach nur so einen Output-Deal. In Deutschland hat Tobis die alle gekauft. Sehr mutig, aber ich freue mich super.
Ja.
Und jetzt müssen halt ein paar Leute reingehen, damit ich meinen Teil 4 bekomme. Wobei ich glaube, dass der ist ja nicht doof. Also der wird jetzt, das ist ja so die größte Befürchtung ist ja, gerade dadurch, dass der Film halt nicht diese Zwischenabschlüsse macht, um jetzt Teil 1 zum alleinstehenden Film zu machen und Teil 2, sondern das geht ja wirklich durch. Ne?
Ja, das ist ein nahtloser Übergang, ja.
Wenn das Ding nicht fertig gedreht wird, das wäre ja noch fürchterlicher als bei vielen von diesen Fantasy-Sachen, wo immer mittendrin aufgehört wird, weswegen ich die alle nicht mehr gucke, bevor die nicht fertig sind. Am besten bei, wie heißt das Ding, wo sie sich entschieden haben, das vierte Buch als 2 Teile zu drehen und dann haben sie nach dem ersten aufgehört? Convergence oder
ach so. Divergent.
Ja. Divergent.
Ja. Ja.
Ach echt, da ist der letzte nie gekommen.
Da haben die sich entschieden wie bei Harry Potter, wir ziehen noch mehr Geld raus und machen das aus dem letzten Buch einfach 2 Teile wie bei Panem und Harry Potter
oder Twilight.
Oder Divergence.
Twilight.
Ja.
Und dann haben sie aber dann ist der letzte Film gefloppt und dann haben sie die zweite Hälfte des letzten Buches nicht verfilmt. Naja, also das sind so Sachen, deswegen gucke ich sowas immer noch, wenn es ganz durch ist und das wäre ja hier eine absolute Katastrophe gewesen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Teil 3 jetzt so filmt, dass der auch als Abschluss funktioniert. Und dann kann man
Muss er ja vielleicht auch.
Das wäre gut, ne?
Also
sicher, safe.
Also würde ich ja sagen, dass er, also er ist ja nicht doof, er kriegt das ja mit. Also er guckt ja wahrscheinlich auch mal, wie läuft denn der eigentlich so?
Er hat aber auch die Frage, also ob was, also das mitkriegen und das aber auch aufnehmen und verarbeiten und in den Stolz nicht irgendwie mit einfließen zu lassen, wenn das so ein Herzensprojekt ist, dass man nicht sagt, ist mir egal, ich bringe das jetzt zu Ende.
Aber das wird er ja machen, das ist ja auch gut so, sonst wird es ja halt rein nicht geben. Also er hat ja auch gesagt, wenn ich hier irgendwie 2/3 meines Vermögens verliere, dann ist das halt so. Hauptsache ich krieg's fertig. Aber er hat das ja schon eingesehen, also er war ja deutlich schneller als Biden, dass er jetzt dazu gestimmt hat, den ganzen Kino-Veröffentlichungsplan über den Haufen zu schmeißen und jetzt zu sagen, okay, komm, dann packen wir 1 schnell ins Streaming, damit die Leute das alle geil finden und dann zu Teil 2 ins Kino gehen. Also da war, ist er, das wird ja ohne ihn nicht gehen. Also da hat er ja überall zugestimmt. Und da haben die ja schon schnell reagiert.
Okay, aber budgettechnisch beim dritten Teil, da weiß man nicht, oder? Wie viel Warner jetzt gegeben hat. Und
Warner
viel
gibt gar nichts.
Das heißt, der ist komplett von ihm finanziert.
Nee, ich glaube, er hat noch 2 stille
Investoren.
Investoren, also okay. 2 Leute, die da mit reinpfeffern.
Das würde ja vielleicht auch bedeuten.
Und er hat ne, also die internationalen Rechte sind verkauft. Also ich glaube schon, dass Tobis zum Beispiel in Deutschland hat die Rechte eingekauft. Mhm. Nur in Amerika haben die so einen Output-Deal. Also das ist ein.
Es könnte vielleicht auch.
Sitzt einer von dieser stillen Investoren vielleicht hier am Tisch? Sitzen beide vielleicht hier am Tisch?
Ja, wer weiß.
Aber das würde ja vielleicht auch bedeuten, dass der dritte Teil. Also, die ersten beiden Teile haben zusammen 100 Millionen gekostet.
Das ist, ich glaube das mittlerweile nicht mehr. Aber das ist, man hört, liest da so viel Widersprüchliches. Also, das war auch meine Info. Dann habe aber mehrere ernstzunehmende Publikationen wie Variety auf einmal geschrieben, dass der pro Teil 100 Millionen gekostet hat.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee.
Das kann ich mir echt
Wo
nicht
ist das
vorstellen.
Geld hingegangen?
Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der. Ich gehe davon aus, dass die beide zusammen. Vielleicht kriegen wir es irgendwann nochmal ganz klar gesagt, dass beide zusammen 100 Millionen gekostet haben, weil pro Teil 50 Millionen, das kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Aber das würde ja vielleicht auch bedeuten, dass der dritte Teil dann nochmal ein bisschen günstiger wird, weil weiß ich nicht, ob er nochmal 50 Millionen zusammenkriege. Also einfach nur spekuliert. Mhm.
Nee, also ich glaube schon, dass er das jetzt durchzieht. Ich glaube nicht, dass er da Abstriche macht. Wahrscheinlich werden die ja sogar eher ein bisschen teurer, weil die dann immer noch mehr Leute, noch spektakulärere Szenen.
Ja.
Giovanni Ribisi allein.
Ja, ja.
Ich gehe davon aus, dass er für die Schauspieler nicht viel bezahlt hat, weil das werden die wissen das ja alle.
Ja.
Dass er das als Herzensprojekt macht und die werden alle da relativ günstige Preise aufrufen für sowas, also weniger als wenn sie jetzt einen Studiofilm mitspielen würden.
Es sind ja auch alles keine großen Rollen, also.
Na, noch hängst, nicht.
Aber du hängst ja, halt stimmt. Trotzdem die ganze Zeit da rum.
Also. Und genau, und du bist, wer weiß, für wie viele Teile dann halt auch noch dabei.
Stimmt, ne, aber wie viele Jahre du ausgesetzt bist für andere Sachen.
Ja, und man muss auch sagen, wegen Budget, also der zweite Teil, man sieht ja schon in der Vorschau, dass es deutlich actionlastiger wird. Also diese 10 Minuten, die uns am Ende von Horizon 1 rangeschnitten wurden, man merkt ja, es geht ein bisschen mehr ab.
Ich kann mich nur noch an die Close-Ups erinnern, die alle so, irgendjemand guckt ganz so Telenovela-mäßig erschrocken in die Kamera.
Und,
aber irgendwas muss ja passiert sein.
Natürlich der allererste Teaser, der von Horizon veröffentlicht wurde, nur wie Kevin Costner über das Feld reitet und dann auf die Kamera zu und dann schießt. Das kriegen wir eigentlich im zweiten, das gab es ja noch nicht im ersten Teil. Ne? Das heißt, dass im Trailer vom ersten Horizon auch schon Szenen aus dem zweiten Horizon sind. Das ist ja Wahnsinn, Leute. Also, wow. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn.
Ja. Hatten Sie nicht genügend Schnittmaterial für den Trailer aus dem ersten Film?
Ja, geht ja auch nur 3 Stunden.
Ja, also ich kann allen da draußen auf jeden Fall empfehlen, dass sie, wenn sie denn ins Kino gehen, einfach dann abhauen. Also nein.
Einfach abhauen.
Nein, guckt euch den Film an, aber. Wenn
oder kauft euch einfach nur das Ticket, wie Christoph sagt.
Nee, wirklich, guckt ihn auch an. Guckt ihn auch an, weil wenn sie sich nur das Ticket kaufen, dann sind sie ja nicht interessiert daran, den zweiten zu sehen. Also guckt ihn an, damit ihr angefixt seid, aber guckt nicht diesen 10-minütigen, der sich für mich angefühlt hat wie 20 Minuten Trailer für den zweiten Teil, weil der gefühlt, also ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern, weil ich irgendwann einfach nicht mehr ganz anwesend war, aber der sagt, der erzählt gefühlt den ganzen Film, aber irgendwo auch nicht, weil man ja nicht weiß, wer die Leute sind, aber trotzdem zeigt er schon viel zu viel. Also wenn ihr wirklich interessiert daran seid, dann geht vorher raus.
Ja, oder keine Ahnung, bei mir hat das schon Lust drauf gemacht, weil die Konflikte, die angedeutet werden, da wird ja gezeigt, okay, das knallt jetzt auch im zweiten Teil. Das wird auch ernst, weil allein Kevin Costner gut, man sieht einmal, was er kann im ersten Teil, bei der Auseinandersetzung mit diesem Psycho.
Mhm. Stimmt, Jamie Campbell Bauer. Was war das? Was war diese ganze Szene?
Ist das ein bekannter Schauspieler oder was?
Das ja, ist das Beckner. Sex-Symbol aus da, wie heißt das? Dark Bones?
Was?
Ist das nicht der aus?
Weiß nicht, also er spielt Wegner in Stranger Things und er hat eine kleine Rolle in Harry Potter als Grindelwald.
Aha. City of Bones.
Ah
City
ja, Bones. Stimmt, ne? Da ist er auch. Und eine ganz kleine Rolle in Twilight sogar.
Ah, der spielt den Psycho.
Genau.
Ah, okay, der sich mit dem Kevin
Costner. Ja.
Ah, okay. Ja. Ja, ja da bin ich natürlich auch drauf gespannt, weil Kevin Costner auf dem Pferd schießend. Ist Tom Cruise laufend mal 100?
Ja, ja, so. That's good.
Leider schon die Vorstellung in meinem Kopf. Das, oh.
Ja. Okay. Wollen wir noch kurz unsere Punkte geben? 1 bis 5 Punkte.
0,5 bis 5.
0,5 bis 5.
Okay. Ich lasse euch zuerst.
Ja, ich gebe 4. 4 Sterne. Und empfehle euch den. Haben wir jetzt schon durchgekauft.
Meine Kritik ist ja online, 4,5. Beste Appetit habt in der Filmgeschichte. Ich will den zweiten Teil sehen. Unbedingt. Sofort.
Was schätzt du, wann siehst du ihn? Kannst du das schon absehen? Kannst du dazu was sagen? Ist schon irgendwie...
Ich habe noch nicht mal unter der Hand Infos. Keine Ahnung. Okay. Möglichst bald. Aber es könnte jetzt sein, dass es jetzt nicht mehr so früh klappt, weil das in Amerika verschoben ist. Also meine Infos sind, dass sie das in Deutschland voll durchziehen und sich da nichts mehr tut. Das sind genau 11 Wochen zwischen den beiden Teilen. Mhm. Aber mir ist es halt deutlich länger, weil ich den ersten Teil nun dummerweise schon so früh gesehen habe. Mhm. Das ist hart.
Müssen wir durch.
Nächste Woche, also wenn der ausgestrahlt wird hier, der Podcast ist ja schon vorbei. Mhm. Aber nächste Woche ist Kevin ja in Deutschland. Mhm. Da gehe ich auch zur Premiere und gucke ich ihn ja nochmal. Und dann 11 Wochen bis zum zweiten Teil.
Okay, alles klar.
Kevin, ich gebe dem guten Film.
Sei nicht zu hart. Sei ehrlich.
Ich bin ehrlich, 2,5 Punkte.
No.
Ja, die sind aber eigentlich alle nur, weil ich Respekt habe vor diesem Herzensprojekt.
Ist ja auch ein Punkt, der damit einfließt.
Ja.
Sehr gut. Schön. Gut. 2,5 Ich hätte mit Schlimmeren gerechnet.
Echt?
Ja, ich habe gedacht, jetzt kommt so 1,5, wie bei Twisters.
Oh ja. Hast du gesehen? Hast du gesehen, mein Letterboxd?
Ja, guck ich
doch.
Nee,
den fand ich noch schlimmer, Twisters.
Ja, gut. Dann beenden wir das jetzt hier. Und ich bedanke mich bei dir, Bea. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank.
Danke, dass ich hier sein durfte mit meiner negativen Energie.
Immer gerne. Christoph, dir auch vielen Dank, dass du da warst.
Ja, gerne.
Und der größte Dank gilt wie immer euch, unseren Zuhörern und Zuhörern. Ihr könnt uns wie immer bei Spotify und Apple Music bewerten, könnt auch Kommentare schreiben. Bei Spotify müssen wir die Kommentare aber freigeben, dass sie andere lesen können. Also benehmt euch, sonst werden die verheimlicht. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Macht es gut. Ciao, ciao.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat? Oh, ja. Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.